Die Ortsbeschreibungen zum 19. Kapitel. Anduins, Anduins. Von den vielen Balkonen Friauls wurde Anduins schon im 19. Jahrhundert für den Fremdenverkehr entdeckt. Die Gäste kamen jedoch nicht wegen der schönen Aussicht, sondern suchten eine Schwefelquelle auf, deren heilende Wirkung erstmals 1873 wissenschaftlich beschrieben wurde. Das streng riechende Wasser enthält Schwefel, Magnesium, Calcium und Siliziumsalze und hilft bei Darm-, Blasen- und Hautkrankheiten. So fanden sich bald potenzielle Investoren und entwickelte sich rasch ein reger Kurbetrieb. In einem Reiseführer aus den 1920er Jahren ist von mehreren Hotels und Restaurants die Rede, sowie von regelmäßigen Taxidiensten von Spilimbergo bzw. San Daniele nach Anduins. Auch der mittlerweile stillgelegte Bahnhof Forgaria, Bagni Anduins, erinnert an diese Blütezeit. Das Grande Albergo alla Fonte, das Hotel alla Posta, das Belvedere und vier weitere Hotels sollen täglich bis zu 500 Kurgäste beherbergt haben. Das Badehaus besaß allerdings nur 15 Kabinen. Heute findet man an der Quelle die traurigen Überreste eines kleinen Therapie- und Wellnesszentrums, mit dem man vor rund 20 Jahren erfolglos versuchte, an die ruhmreiche Vergangenheit des Badebetriebs anzuknüpfen. Spärlich rinnt das Schwefelwasser aus zwei Edelstahlhähnen, nur selten kommt jemand vorbei, um daraus zu trinken oder sich auf Vorrat einen Kanister abzufüllen. Besser erhalten ist die Klappadoria, ein breiter gepflasterter Saumweg, mit dem 1921 der Mont di Anduins erschlossen wurde. Er führt zum Kirchlein Madonna della Neve, das die Dorfbewohnerinnen nach dem Zweiten Weltkrieg in Einlösung eines Gelübdes erbauten, und endet beim Weiler Fagel. Mehrmals am Tag wurden von hier Holz und Heu mit Karren oder Schlitten ins Tal transportiert. Die historische Straße zählt heute neben zwei beliebten Klettergärten zu den Hauptattraktionen des Dorfes, nicht zuletzt wegen eines östlich der Chiesetta gelegenen Aussichtspunktes, von dem aus sich die Gänsegeierkolonie von Cornino beobachten lässt. Bedrohlich nahe kreisen die Vögel. Sie haben eine Flügelspannweite von über 2,5 Metern über den Köpfen der verschwitzten Wanderer. Heimkehr, Albergo alla Posta. Über das Ambiente mag man die Nase rümpfen, dafür wird tadellos gekocht. Fehlende Raffinesse wird durch Freundlichkeit wettgemacht. Angenehme Zimmer. Vito d'Asio Witt. Wer die Umgebung des Dorfes zu Fuß erkundet, stößt allenthalben auf verfallene Häuser und Stallruinen, die fast vollständig von Gestrüpp und Geäst überwuchert sind. Sie stammen aus einer Zeit, als die südlichen Hänge des Monte Pala noch terrassiert und beackert oder als Weideland genutzt wurden. Heute ist der Wald zurückgekehrt, in dem sich vor 100 Jahren die Bewohner der Ebene vor den mongolischen Reitern in Sicherheit gebracht hatten. Aus den temporären Rückzugsorten wurden kompakte Dörfer, weil der Zusammenschluss der Siedler mehr Sicherheit versprach. Das erleichterte aber auch die Kontrolle durch die jeweiligen Grundherren, wie den Herzögen von Ragonia, den Patriarchen von Aquileia oder den Grafen von Osopo. Unter letzteren auch Conte Tristan Savoyan, der im 14. Jahrhundert den Zechern verdoppelte und damit seine Untertanen gegen sich aufbrachte. Eine Abordnung, die eine Senkung der unzumutbaren Steuern forderte, ließ er kurzerhand in Ketten legen und grausam misshandeln, bis die Bauern von Vito d'Asio sich ihrem Schicksal ergaben. Die Nachkommen des Grafen sind heute im Besitz der betreffenden Burg, sie liegt auf einem Hügel bei Ardegna, die um die Jahrtausendwende mit öffentlichen Mitteln renoviert und 2014 der Gemeinde zur unentgeltlichen Nutzung zur Verfügung gestellt wurde. Die stolze im frühen Mittelalter errichtete Anlage stand im scharfen Kontrast zu den elenden Behausungen am Monte Pala. Einige Familien wohnten buchstäblich in Löchern, indem sie vorhandene Aushöhlungen im Karstgestein als Unterschlupf nutzten und allmählich durch primitive Anbauten erweiterten. Mensch und Tier teilten sich nicht selten den Wohnraum, was durchaus der sozialen Hierarchie, die kaum zwischen Leibeigenen und Vieh unterschied, entsprach. Es waren solche Höhlenmenschen, die 1186 die erste christliche Gemeinde gründeten und eine Kirche errichteten. In dieser Zeit begann man auch mit der Herstellung des Asino, den man als ältesten Käse Friaus bezeichnet. Es handelt sich um einen besonders salzigen Frischkäse aus Kuhmilch, um dessen Rezeptur ein großes Geheimnis gemacht wird. Gourmets empfehlen ihn als Beilage zu gekochten Kartoffeln oder Polenta. Die Autoren eine Grappa zum Abschluss. 1298 schlossen sich Vito d'Asio mit Anduins und Clauzetto zu einer Großgemeinde zusammen, deren Bevölkerung ständig wuchs, was im 16. Jahrhundert zu heftigen territorialen Konflikten, speziell um Weidegründe, führte. In der Folge kam es zu einer Teilung des Gebietes, die bis heute gültig ist. Tradierte Ressentiments zwischen Vito d'Asio und Clauzetto soll es noch heute geben. Angeblich bestehen nur wenige verwandtschaftliche Verbindungen zwischen den Dörfern. Im Mai 1915 vollzog sich die Grenzziehung noch einmal auf dramatische Weise. Nach tagelangen, sintflutartigen Regenfällen bildeten sich Risse im Steilhang und kam der aufgeweichte Boden allmählich ins Rutschen. Wie in Zeitlupe bewegte sich das Erdreich talwärts. Mit Entsetzen mussten die Bewohner zusehen, wie sich ein 400 Meter breiter Lavastrom auf ihr Dorf zubewegte. Erst nach 6 Wochen kam die Schlamm- und Steinlawine zum Stillstand und konnte Bilanz gezogen werden. 30 Häuser waren zerstört, fast 100 Menschen obdachlos geworden. Außerdem fehlte von 2 Mühlen jede Spur und war die Straße zwischen Vito d'Asio und Clauzetto für mehrere Jahre unterbrochen. Ins Rutschen waren aber auch die Fundamente des christlichen Glaubens gekommen. Weil alles Beten nicht geholfen hatte, begann man, Hexen und Dämonen für das Unglück verantwortlich zu machen. So wusste La Domenica del Corriere von einem Wiederaufleben heidnischer Bräuche wie Geisterbeschwörung und Wahrsagerei zu berichten. Das rief den Bischof von Pordenone auf den Plan, der seinen Schäfern bei einer Eilvisite eindringlich ins Gewissen redete und sie ermahnte, Gottes Prüfung dankbar anzunehmen. Einkehr, Trattoria Bar Lortal. Unscheinbarer Flachbau, innen größer als außen, mit verglaster Aussichtsterrasse und sympathischen Wirtsleuten. Am besten sitzt man im Freien, wo einem die Schafe Gesellschaft leisten und ein verwitterter Balankertisch gefüttert werden möchte. Günstige Menüs und Pizzen, billiger Wein.